gereinigt und geheiligt hast, Herr. Wir beten auch heute Abend, dass du unsere Ohren salbst, Herr. Salbe auch meine Lippen, dass sie dein Wort reden, Herr. Herr Jesus, wir wollen so abhängig sein von dir, Herr. In allem, was wir tun, was wir sagen, Herr. Herr, wir wenden uns und unser Herzen völlig zu dir, Herr. Nimm alles weg, was dich hindert, was uns stört, ja, was unserer Meinung nach nicht so sein soll, wie es ist. Herr, wir sagen dir einfach, wir richten uns aus nach dir, Herr. Du bist das Haupt des Leibes, Herr. Wir loben dich, dich wollen wir erkennen und dich wollen wir schauen, Herr. Amen. Ja, Halleluja. Wunderbar, heute Abend diese Versammlung schließt in einem gewissen Sinne direkt an die gestrige Versammlung an, an gestern Abend. Denn wir haben gestern Abend diese Verse gelesen von Matthäus 24. Und was haben wir gelesen dort? Ich lese es euch nochmal vor zur Erinnerung. Vom Feigenbaum haben wir gelesen. Gell? Wisst ihr noch? Oder habt ihr schon vergessen? Nach diesem Gleichnis des Feigenbaums, Matthäus 24, spricht der Herr von seinem Wiederkommen. Und er sagt, der Himmel und die Erde, Vers 35, werden vergehen, aber meine Worte werden gewiss nicht vergehen. Von jenem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel der Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. So, das ist ein gewisses Geheimnis im Universum. Ich weiß es nicht. Wann wird die Zeit sein? Der Sohn weiß es auch nicht. Nur einer weiß, der Vater im Himmel, er weiß, wann er dieses Zeitalter beenden wird. Er weiß. Und er hat seinen Zeitpunkt. Und weil er ein gnädiger und barmherziger Gott ist und uns nicht die, die wir an ihn glauben, in Unwissenheit lassen will über das, was er tut und tun will und tun wird, hat er uns weiter gesagt, denn wie die Tage des Noah, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. Spannt eine Brücke von unserem Zeitalter in das fast erste Jahr, in das erste Zeitalter von der Menschengeschichte, zur Zeit Noahs. Und er vergleicht unser Zeitalter mit dem damaligen Zeitalter und kommt zu dem Schluss, so wie es damals war, ist es auch heute. Was haben sie damals gemacht? Er sagt es selbst hier. Sie aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis an den Tag, da Noah in die Arche ging. Haben wir heute alle gegessen? Ja. Haben wir alle was getrunken? Okay. Nein, noch nicht so viele sind von euch verheiratet. Okay. Aber ich bin sicher, ihr alle wollt irgendwann heiraten. Wie Gerd schon heute Morgen sagte. Das ist normal. Und doch, und das ist die Warnung, die der Herr uns immer wieder gibt und für die letzten Tage gegeben hat. Lass dich von Essen und Trinken und Heiraten und verheiratet werden nicht vom Plan Gottes ablenke. Lass dir nicht die Augen verblenden von diesem Zeitalter, dass du nicht mehr siehst, dass dieses Zeitalter sehr nahe an seinem Ende ist. Noah zu seiner Zeit. Er lebte mitten in dieser Welt, mitten unter den Menschen, von denen nichts Gutes berichtet wird. Wir haben es ja schon gelesen. Hat er es noch im Kopf? Verdorben, böse, ohne Gottesfurcht, verleumderisch, kriegerisch, keinen Frieden, Mord und Totschlag. Das war eine Zeit, in der Noah, von dem berichtet wird, dass er ein gerechter Mann war. Ein frommer Mann oder ein gerechter Mann. Der musste mitten unter ihnen leben. Glaubt ihr, dass es einfach war? Truth. Denkst du, es war einfach für ihn? Ich glaube, wir alle merken, es ist nicht so einfach heute als ein Christ in dieser Welt zu leben und ein gerechtes Leben zu führen. Von Noah wurde sogar gesagt, er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Das heißt, er hat nicht geschwiegen. Er hat den Menschen gesagt, Leute, so geht's nicht. Oder wie unsere Schwester berichtet hat, dort in der Ukraine. Ja, sie hat dem Herrn gesagt, Herr, ich will nicht hier alleine sein und mich diesem Verderben aussetzen. Ich möchte Menschen treffen, mit denen ich Gemeinschaft haben kann. Ein guter Vorsatz, ein gutes Verlangen. Noah hat gepredigt und gepredigt, aber er konnte das Zeitalter nicht wenden. Und eines Tages spricht Gott zu ihm. Und er sagt, du Noah, ich bin fertig mit dieser Erde. Ich hab's satt, sagen die Deutschen. Wenn wirklich das Maß voll ist, dann sagen die Deutschen, ich hab's satt. Ich mag nicht mehr. Ich werde das so nicht länger dulden. Und Gott hatte ein sehr starkes Urteil. Er sagt, ich werde diese Welt mit Wasser richten. Alles, was lebt, alles, worin Odem des Lebens ist, alles Getier, alles Gewürm, alles, alles werde ich verderben. Ich hab's satt. Der Gott der Liebe, der die Menschen geschaffen hat, kam zu dem Schluss, dass er auf der einen Seite richten muss. Warum? Weil die Bosheit zu groß war auf Erden. Wisst ihr, wir waren neulich mit ein paar Geschwistern in Berlin und wir wollten eigentlich nur einen bestimmten Ort in Berlin aufsuchen. Ja, und ich hatte völlig vergessen, dass da so eine komische Parade war. Und ja, ich sage euch, es war wie Sodom und Gomorra, es war wie zu Noahs Zeit. Es war schrecklich. Und wir sind dort durch und es gab einen Steg, wo man durchgehen konnte, ja, wo man die eine also die große Straße überqueren konnte. Da hatte die Polizei immer eine Lücke gelassen. Und da konnte man durchlaufen. Und meine Frau hat mich genommen und wir sind durchgelaufen und die Geschwister hinter uns her und schnell weg. Warum? Weißt du, du konntest nicht hinschauen, so verdorben war es, so gefallen. Das Fleisch, ja, hat seinen größten Ausdruck dort gefunden. Und Millionen, naja, ich will nicht sagen Millionen, aber es wurde gesagt, später in den Nachrichten, Hunderttausende haben diese Straßen gesäumt und haben sich daran erfreut, an diesem Schmutz und an diesem Dreck. Und weißt du, Gott hat es auch satt. Gott mag das auch nicht mehr länger anschauen. Und er wird auch dieses Zeitalter irgendwann richten. Und wenn wir das so sehen, dann müssen wir kluge Leute sein, dann müssen wir weise Leute sein. Lass uns noch ein paar Verse lesen im Römerbrief, Kapitel 3, da wird es noch einmal beschrieben. Da ist in Vers 10 steht geschrieben: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Sie haben sich alle abgewandt. Sie sind allesamt unbrauchbar geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend sind auf ihren Wegen und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das schreibt Paulus im Römerbrief. Schlussendlich müssen wir erkennen, der Mensch hat sich nicht geändert. Und Gott hatte einen Weg für Noah, denn Noah war ein gerechter Mann. Und ich bin so froh, dass es wenigstens Noah gab. Es wird gar nicht so viel von seinen Söhnen gesprochen, von dem Rest seiner Familie. Ja, Noah hatte ja 3 Söhne. Ham, Sem, Ham und Japhet. So, 3 Söhne und 3 Schwiegertöchter. Die waren schon verheiratet. Und dennoch, sie waren es Gott wert, gerettet zu werden. Und Gott hat einen sehr simplen und einfachen Weg der Errettung. Er sagt: Mache dir einen Kasten. Baue dir einen Kasten. Und an dem Tage, wenn die Flut kommt, dann gehe einfach hinein in diesen Kasten und nimm zu dir noch die Tiere, paarweise, sogar 7 Paare von jedem Tier und so weiter und alles Gewürm und noch Futter dazu und. Ja, ihr könnt es nachlesen, müssen wir jetzt nicht machen. Aber es gab einen Weg der Errettung für sie. Und zwar einen Kasten. Eine Arche. Kein Luxusliner. Eine Arche, ein Kasten, 300 Ellen lang. Und wie viel? 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Das sind so grob 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. In 3 Etagen. Und alle Tiere rein. Und ich glaube, das war eine sehr enge Behausung, in die sie da hinein mussten. War nicht viel Platz für das Selbst. War nicht viel Platz für deine Bequemlichkeit. War nicht viel Platz und Raum, dass du ein schönes Leben führst. Aber es war ein Kasten, der dich errettete. Der dir die Gelegenheit gab, in ein anderes Zeitalter hineingerettet zu werden. Möchtest du so einen Kasten bauen? Wir sind in den Tagen wie Noah. Ich habe hier viele, oder es gibt einige Punkte hier von Noah, ja? Er war ein gerechter Mann, er war ohne Tadel zu seiner Zeit und er fand Gnade vor dem Herrn. Kommen wir nochmal zu seiner Person zurück. Wir haben heute Morgen diesen Vers in Hebräer 11, Vers 6 sehr genossen, dass wir zu Gott vorwärts kommen und ihn suchen sollen. Dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und von Noah stand auch geschrieben, oder steht auch geschrieben, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Das heißt, Noah war auch einer, der Gnade gesucht hat. Er hat nicht nur den Menschen gepredigt und gesagt, wisst ihr, die Flut wird kommen. Ihr müsst euch wenden. Gott will richten. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Aber andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass die Menschen so wie heute gesagt haben, na, der spinnt ein wenig. Das ist doch ein Spinner. Was will der uns denn schon sagen, von wegen nächstes Zeitalter und die Flut wird kommen und hier ist nichts, gell? Trockenes Land, soweit du siehst, kein See, kein Tümpel, kein Fluss. Und der Mensch baut ein Schiff, einen Kasten, der schwimmen soll. Und wenn du diesen Kasten vor Augen hast, ja, dann sieht er ungefähr so aus. Sehr lang. So. Und dann hier drei Stockwerke. Und oben ein Fenster. Irgendwie. Und in der Mitte noch ein großes Tor zum Reinklettern. Ist das ein schönes Schiff? Nee. Alles ist anders, als wir Menschen uns das so vorstellen. Ja? Wenn du in Kinderbibel, also diese Kinderbibeln hineinschaust, ja, natürlich die Geschichte von Noah ist drin. Wie sieht das Schiff aus? So? Ein Kasten? Nein, ein schöner Bug, ja, und obendrauf eine Hütte, ja, und na, ihr kennt das alles. Die Menschen haben ihre Vorstellung. Entschuldigung. Wisst ihr, und das ist erstaunlich. Ich habe neulich, war ich in der Schweiz, nur ein kleiner Ausflug nebenbei, habe ich in einer kleinen Schweizer Zeitung, da hat irgendein Künstler ein Modell Nachbau oder ein Modell der Arche in irgendeiner bekannten Kirche da aufgestellt. Und ihr wisst ja, gell, moderne Schiffe sehen so aus. Sie haben so einen Bug, ja. Da haben sie unten so eine Nase unter der Kiellinie und dann geht es so weiter, ja. So. Früher haben die Schiffe so einen Bug gehabt, geradeaus, aber heute haben sie so eine Nase unter Wasser. Hier ist die Wasserlinie. So, und diese Nase dort vorne, die sorgt dafür, dass das Schiff weniger Sprit verbraucht. Ja, es läuft strömungsgünstiger durch den Ozean. Und was hat dieser Mann gemacht? Er ist ein Künstler, ja. Will die Arche ein bisschen nachbilden. Und er baute auch ein Modell, das hatte auch unten so eine Nase, ja. Und ich musste so lachen, als ich das gesehen habe, dachte ich, so sind wir Menschen, gell? Jeder denkt sich und macht sich ein Bild und ja, wenn ich die Arche bauen würde, ich würde sie so bauen und der baut sie so. Aber keiner baut so wie Gott. Lob den Herrn, Noah hat gebaut, wie Gott es vorgeschrieben hat. Er hat nur den Kasten gebaut. Drei Stockwerke, weißt du? Ich hätte vielleicht gesagt, na, lass es uns ein bisschen höher bauen und noch mehr Etagen rein, dann ist es für alle ein bisschen bequemer. Ne? Noah war ein gerechter Mann. Er baute nach Gottes Anweisung. Und lobt den Herrn. Also, stellt euch vor, ja, 150 Meter lang, das ist schon eine ganz schöne Länge. Ja, und das statisch so zu bauen, dass es ins nächste Zeitalter hält, ja. Und wie viele Tage, 150 Tage oder 120 Tage währte diese Flut, ja. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Und das Ding hat gehalten. Und sie sind tatsächlich ins nächste Zeitalter gekommen. Es ist eigentlich ein wunderbares Bild. Ein Bild, das wir auch verstehen müssen. Wenn Gott sagt, ich werde richten, er wird richten. Und wenn Gott sagt, ich habe dir eine Errettung angeboten, dann nimm diesen Weg der Errettung. Und in den letzten Tagen haben wir sehr viel von der persönlichen, individuellen Errettung und Hinwendung zum Herrn gesprochen. Und das ist Basis für unser Christenleben. Für jeden Einzelnen von euch. Jeder Einzelne braucht eine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Jeder soll den Herrn alleine und persönlich suchen. Und jeder soll auch wirklich eine Beziehung zu Gott aufbauen, soll den lebendigen Gott kennen. Das ist unablässig. Das ist Grundlage. Du kannst nicht irgendwo denken, naja gut, mein Freund ist errettet, na, ich gehe auch mal mit ihm in die Versammlung, dann ist es auch gut. Nein, du musst eine persönliche Errettung haben. Aber was das Bild von Noah uns zeigen möchte, ist, dass es auch einen kooperativen Aspekt gibt. Nämlich, dass wir zusammen aufgebaut werden und eine kooperative, eine gemeinsame Errettung erfahren und dass wir gemeinsam, wenn wir die Gemeinde aufbauen, in das nächste Zeitalter gerettet werden. Es gibt keinen direkten Vers, der zeigt, dass Noahs Arche und die Gemeinde identisch sind. Aber die Bibel zeigt uns sehr wohl, dass wir zusammen aufgebaut werden müssen. Und dass es ein Bild gibt, von dem Petrus spricht, wo er die Arche, Noahs Arche erwähnt, nämlich unsere Taufe. Und was ist die Taufe anderes, als dass es dich herausrettet aus dem Lauf dieser Welt, aus dem Abfall oder aus der Gottlosigkeit dieser Welt hineinrettet in ein neues Zeitalter, in eine neue Sphäre, wenn ich das so sagen darf, nämlich heraus aus Adam und hinein in Christus. Lass uns mal zusammen lesen. 1. Petrus. Wir haben ja schon gelesen, ne? Kapitel 3. Da steht es in Vers 18, denn auch Christus ist einmal wegen der Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu bringen. Zwar getötet im Fleisch, aber lebendig gemacht im Geist. Und in diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst nicht gehorchten, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs wartete, solange die Arche gebaut wurde, in der wenige, das ist 8 Seelen, sicher durchs Wasser hindurchgebracht wurden. Und jetzt lesen wir 21 zusammen. Das Gegenbild davon, die Taufe, rettet jetzt auch euch. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Halleluja. So, Noahs Arche ist ein Gegenbild zu unserer Taufe. Und jetzt vergleiche mal oder schauen wir mal hinein in 1. Korinther Kapitel 12. Vers 12 und Vers 13. Oder nur Vers 13 reicht auch schon. Alle zusammen. Denn wir sind in einem Geist auch alle in einen Leib hineingetauft worden. Wir seien Juden oder Grieche, wir seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Halleluja. Ja, welch ein Wunder, ja, dass wir in einem Geist auch alle in einen Leib hineingetauft wurden. Das heißt, die Taufe hat uns auch herausgebracht aus dem früheren Bereich in den Leib Christi. Und dieser Leib Christi ist für uns im Bild gesprochen. Die Arche, die wir heute bauen, um uns in das nächste Zeitalter hinein zu retten. Wir müssen das Bild verstehen. Du brauchst eine individuelle Beziehung zum Herrn. Du brauchst eine persönliche Errettung, die musst du erfahren. Du brauchst eine persönliche Hingabe für den Herrn. Aber Gott hat dich nicht als Einzelchristen gerettet, sondern er möchte dich für den Aufbau der Gemeinde nehmen. Und er hat dich errettet für den Aufbau der Gemeinde. Und er hat dir einen Geist gegeben für den Aufbau der Gemeinde. Ja, dann verstehen wir, dass wir in Epheserbrief Kapitel 2 gelesen haben, dass wir alle zusammen aufgebaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wie sieht die Wohnung aus? Ein Kasten. Die Gemeinde ist kein Luxusliner. Ist kein Traumschiff. Die Gemeinde ist sehr solide, aus Tannenholz. Nicht so bequem, aber sie ist eine kooperative Errettung. Eine Wohnung Gottes. Und Timotheusbrief sagt, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Also wenn du dort drin bist, ich sag dir, du wirst noch mehr errettet. Du wirst noch weiter errettet. Nicht nur Errettung von der Sünde, sondern auch eine praktische Errettung raus aus dieser Welt. Letztendlich, wenn die Schwester Luba dort an diesem Ort geblieben wäre, ja, sie hätte noch mehr geredet, hätte noch mehr Gemeinschaft gehabt und der Herr hätte dort was, die Gemeinde gebaut. Ja. Warum? Weil sie geredet hat. Weil sie die Bibel offen auf den Tisch gelegt hat. Ja. Manchmal musst du nicht sagen, aber leg mal deine Bibel in dein Wohnzimmer und lad deine Freunde ein. Was ist denn das? Was liest du? Dann liest du die Bibel? Spinnst du? Dann fängst du an. Dann wirst du ein Prediger der Gerechtigkeit. Halleluja. Und du errettest nicht nur dich, du errettest auch deine Freunde. Oder besser, der Herr errettet deine Freunde. So, letztendlich möchte der Herr Errettung schenken. Er möchte noch viele Menschen retten. Aber wir brauchen ein Bewusstsein, wir leben in einer Zeit, wo das Zeitalter abgeschlossen werden wird. Wo es ein Ende geben wird. Und wir brauchen alle, egal wo wir wohnen, ein praktisches Gemeindeleben. So einen Kasten, weißt du, wo du hingehen kannst, wo du reingehen kannst. Und ich genieße immer diesen kleinen Vers. Nachdem alle drin waren, hat Gott die Tür verschlossen. Also, Gott hat diesen Kasten versiegelt. Gott hat uns das Siegel des Geistes gegeben, damit wir errettet werden in das neue Jerusalem. Dass wir errettet werden, wenn wir überwinden, sogar hinein in das tausendjährige Reich. Aber eines soll uns sehr klar sein, ohne diesen Kasten kommst du nicht ans Ziel. Vielleicht gibt es einige wenige Überwinder, die irgendwo alleine, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, doch überwinden. Aber Gottes Plan der Errettung ist mit der Gemeinde. Amen. Gottes Vorsatz ist mit der Gemeinde. Amen. Und weißt du, so wie damals zu Noahs Zeiten, gab es eben nur einen Kasten. Wenn heute Menschen mit dem Flugzeug fliegen, eine ganze Familie, manche Leute sind sehr vorsichtig. Sie sagen, okay, wir sind 6 Personen, du fliegst Vater mit dem Sohn vielleicht und die Mutter fliegt mit den beiden Töchtern, aber in getrennten Maschinen. Aus dem Sicherheitsdenken heraus, wenn mal was passieren sollte, dann gibt es immer noch einen Teil der Familie, der überlebt und sich um alles kümmert. Ist ein Sicherheitsdenken. Weißt du, bei der Armee dürfen in Deutschland nicht mehrere Generäle, leitende Generäle, die Top-Positionen haben, dürfen nicht zusammen in einer Maschine fliegen. Sie müssen getrennt in Flugzeugen fliegen, damit und so weiter. Ja? Also es gibt schon so ein Sicherheitsdenken. Noah, wenn ich Noah gewesen wäre, ich hätte zu Gott gesagt, hör mal, ist ja gut, ja, also einen Kasten bauen und alle Tiere rein. Und aber, weißt du, ist vielleicht gut, ich baue, Moment, wir sind 8 Personen, 2, 2, 2, also 4 Kästen. Ist doch sicherer, Gerd, oder? Also vielleicht kommen ja nicht alle 4 an, einer geht unter, sind immer noch 3, die ankommen. Also wenn ich dort gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich Gott einen Vorschlag gemacht. Lass es ein bisschen sicher sein. Die sichere Seite. Und so denken heute viele Christen. Ja, die Gemeinde, ja, schön. Gemeinde bauen wir auf. Bist du für den Aufbau der Gemeinde? Okay. Ich auch. Aber weißt du, besser, also mein, damit das auch alles glatt geht und ohne Reibung und so, du baust besser eine chinesische Gemeinde und ich baue eine deutsche Gemeinde an deinem Ort. Und natürlich eine amerikanische Gemeinde baut Vincent, ne? Und so weiter. Wir sind so, weißt du, wenn wir anfangen, Gottes Plan zu verwirklichen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht unsere Vorstellungen hineinbringen. Der eine möchte die Gemeinde bauen, so asketisch. Und der andere möchte die Gemeinde lieber ein bisschen luxuriös bauen. Und der nächste möchte die Gemeinde mit alle möglichen Zutaten bauen. Und deshalb gibt es heute viele Gruppen, Kreise, Kirchen, Denominationen, weil der Mensch meinte, ach, wenn schon Gemeinde bauen, dann lass uns doch in der Vielfalt bauen. Lass uns doch ein jeder nach seinem Weg bauen. Wir bauen ja alle für Gott. Ja, du baust irgendwas nach deinem Geschmack. Aber bist du sicher, dass es dich erretten wird ins nächste Zeitalter? Wir haben im Buch der Offenbarung 7 Orte, 7 Gemeinden und zu jeder einzelnen Gemeinde spricht der Herr und sagt, wer überwindet. Das heißt, an einem Ort hat der Herr eine Gemeinde, die sein Zeugnis trägt. Und in dieser Gemeinde musst du noch Überwinder sein, damit du wirklich ans Ziel kommst. Ich habe neulich gehört, ja, weißt du, im Gemeindeleben, Hauptsache, wir haben alles schön Frieden miteinander, ja, verstehen uns gut. Du tust mir nichts, ich tue dir nichts. Und ja, natürlich, wir alle lieben den Herrn sowieso, das ist Voraussetzung. Und dann haben wir schöne Versammlungen. Und dann muss es doch gut sein. Aber in diesem letzten Zeit, in diesem letzten Abschnitt sucht Gott die Überwinder. Und er wird seinen Plan vollenden mit der Gemeinde an seinem Ort, die in Einheit nach seinem Plan gebaut ist. Und deshalb ist es so wichtig für uns alle, dass wir verstehen, der Herr hat uns berufen in seine Gemeinde. Das ist ein Kasten nach seiner Art. Das ist ein Boot, das Gott konstruiert hat. Der Herr sagt, eine Gemeinde an einem Ort, sag einfach Amen dazu. Und sei sicher, egal wo du jetzt noch bist, dann hat Gott auch im Buch der Offenbarung gesagt, komm aus ihr heraus, mein Volk, wenn du irgendwo noch woanders steckst. Die Gemeinde, das Haus des lebendigen Gottes, ist eine am Ort. Nicht viele. Nicht katholisch, nicht evangelisch, nicht Baptist, nicht Pfingstler, nicht, sondern eine Gemeinde, der Herr sagt, ich will meine Gemeinde bauen. So wie er dem Noah gesagt hat, mache dir einen Kasten, so sagt er heute zu uns, baue die eine Gemeinde. Meine Gemeinde, also sagt der Herr, nicht ich. Nicht meine Gemeinde, sondern die Gemeinde des Herrn. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann brauche ich nicht mehr viel Worte zu verlieren, dass diese eine Gemeinde, die der Herr heute mit uns bauen will, eine Gemeinde ist, die völlig in Christus, durch Christus und zu ihm hin gebaut wird. Lass mich ein paar Verse noch lesen im Epheserbrief. Da sagt er im Kapitel 4, Vers 3, seid eifrig bestrebt, Epheser 4, Vers 3, die Einheit des Geistes zu halten durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der ist über allen und durch alle und in allen. Und diese sieben Faktoren der Einheit, die sollen wir in der Gemeinde fleißig festhalten. Und dies ist geschrieben zu der Gemeinde in Ephesus. Das war die eine Gemeinde des Herrn in Ephesus. Es gab zu der Zeit keine zweite Gemeinde in Ephesus. Es gab keine so und so und so und so Gemeinde dort. Es gab die eine Gemeinde. Und in dieser einen Gemeinde, da sollen wir die Einheit des Geistes fleißig festhalten. Das ist das Muster, das ist das Prinzip, das Gott uns vorgelegt hat. Es ist nur ein Kasten. Es ist nur eine Gemeinde am Ort und wir tun gut daran, wenn wir uns aufbauen lassen zu dieser einen Wohnung Gottes im Geist. Im Korintherbrief, im Kapitel 3, 1. Korinther Kapitel 3, da sehen wir, dass zur Zeit der Apostel damals schon einige anfingen und sagten, ja, aber ich bin paulisch. Und der andere sagt, ich bin aber käfisch. Und der andere sagt, nein, ich bin apollisch. Der nächste sagt, nein, ich bin christisch. Und Paulus sagt, wie ist denn Christus zertrennt? Das ist im Bild gesprochen, sie haben angefangen, vier Kästen zu formen. Es war noch nicht fertig gebaut, aber der Ansatz war schon da. Und das müssen wir verstehen, wenn wir vom Aufbau der Gemeinde sprechen, dann sollen wir erkennen, der Herr möchte seine Gemeinde bauen. Und er möchte an einem Ort einen goldenen Leuchter haben. Und er möchte diesen einen Ausdruck völlig in dem Bilde seines Sohnes haben. Nicht dein Muster, nicht mein Bild, nicht deine Meinung, sondern Christus alleine zählt. Und deshalb ist die Betonung heute in dieser Konferenz, in dieser Zurüstung, so sehr auf den Glauben. Was haben wir gelesen im Epheserbrief? Wie viel Glauben gibt es? Ein Glaube. Und wie viel Herren? Nur einen Herrn. Und wie viel Taufen? Nur eine Taufe. So. Es ist der eine Gott, der die eine Gemeinde an dem jeweiligen Ort bauen will. Nicht irgendwo mehrere Gemeinden, sondern er möchte seine Gemeinde dort an dem Ort, wo du wohnst, aufbauen. Und es ist gut, wenn wir seine Stimme hören und sagen, Herr, ich gebe mich hin für den Aufbau deiner Gemeinde. Wisst ihr, für euch, die ihr vielleicht hineingewachsen seid oder vielleicht ja noch nicht so lange dabei seid oder gerade das erste Mal davon hört, es mag vielleicht ein bisschen fremd klingen, ja wieso denn nur die eine Gemeinde? Aber wisst ihr, es ist Gottes Wahl. Ja, argumentiere nicht mit mir, sondern es ist Gottes Wahl. Es ist gut, mit Gott in Einheit und im Frieden zu sein und das zu bauen, was er bauen will. Sonst, weißt du, eines Tages baust du irgendwas und der Herr wird dieses Zeitalter beenden. Und dann kommst du mit deiner Gemeinde da an, ja, mit deinem Luxusliner und sagst, guck mal hier, wir haben auch was Schönes für dich gebaut. Und der Herr sagt, okay, nochmal zurück in die Werft. 1000 Jahre nachbauen. Der Herr wird die belohnen, die gemäß seinem Bauplan gebaut haben. Der Herr hat Noah belohnt, weil er ein gerechter und frommer Mann war. Und Noah konnte nur errettet werden oder ist nur errettet worden, weil er treu die Arche gebaut hat. Oh, da sind viele Menschen gekommen zu Noah und haben gesagt, weißt du, Noah, also der Kasten, der wird überhaupt nicht brauchbar sein. Da waren in der Zeit bestimmt schon Menschen, die wussten, wie man es besser machen könnte. Aber Noah hat treu nach Gottes Vorsatz gebaut. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir sagen, Herr, gib uns dieses gleiche, treue Herz, deine Gemeinde zu bauen. Im Punkt 4 auf der Zusammenfassung heißt es, wir wollen das Zeitalter wenden. Ja, das ist eine hohe Berufung. Wir wollen das Zeitalter wenden. Wie Philipp gestern Abend gesagt hat, wir haben die Chance, die Entrückung zu erfahren. Und dazu brauchen wir einen soliden Aufbau. Dazu brauchen wir ein solides Gemeindeleben. Lass das Gemeindeleben nicht in irgendeiner Weise durch Menschen oder durch Meinungen zerstört werden, sondern lass nicht zu, dass irgendjemand die Gemeinde in einer Weise nach seinem Namen baut oder nach seiner Meinung baut, sondern wir müssen alle treu nach dem Muster und nach dem Beispiel bauen, das der Herr uns in seinem Wort gezeigt hat. So, die Gemeinde ist etwas Wunderbares. Die Gemeinde ist unsere praktische Errettung. Ja. Wenn du religiös bist, wirst du sagen, oh, halt, das stimmt nicht. Christus ist mein Erretter. Christus ist meine Errettung. Ja. Aber diesen Christus erfährst du in seinen Dimensionen, in Länge, Breite und Höhe und ja, wie hoch, wie tief die Erfahrung Christi ist. Nämlich 300 Ellen lang. Deine Erfahrung ist höchstens eine Elle lang, ein Menschenmaß. Aber zusammen, lob den Herrn, können wir einen großen Kasten bauen. Können wir die Gemeinde des Herrn bauen. So, mehr möchte ich eigentlich gar nicht heute Abend sagen. Jörn wird morgen fortsetzen. Ich möchte nur, dass wir diesen Eindruck heute Abend sehr klar vor Augen haben. Es geht darum, dass wir uns hingeben für den Aufbau der Gemeinde. Und dass die Gemeinde etwas ist, was Gott am Herzen liegt, was unser Anliegen ist und was uns letztendlich eine gewisse Sicherheit gibt, dass wir das nächste Zeitalter auch wirklich erreichen. Und zwar so, wie Gott es will. Lobt den Herrn. Amen.